bezeichnen ja jetzt das, was da kommen wird, als die Neuausrichtung der Besoldung in Bayern.
Was heißt es dann im Detail, also wenn man diese zwei wesentlichen Dinge berücksichtigt?
Stärker als bisher die tatsächlichen Lebensverhältnisse, Lebenshaltungskosten mit zu berücksichtigen haben.
Der Blaue Talk, der gewerkschaftliche Podcast rund um die bayerische Polizei mit Florian Christen.
Herzlich willkommen zum Podcast der DPOLG Mittelfranken rund um die Polizei, im Schwerpunkt um die mittelfränkische Polizei. Aber wir werden uns natürlich auch mit anderen Themen auseinandersetzen, die ein bisschen globaler sind. So wie heute zum Beispiel das Thema Alimentation bzw. Neuausrichtung der bayerischen Alimentation. Dazu haben wir uns niemanden Geringeren eingeladen als den Vorsitzenden des Bayerischen Beamtenbundes, Rainer Nachtigall. Herzlich willkommen, Rainer. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo, Florian. Gerne.
Jetzt bist du nicht nur Vorsitzender des Bayerischen Beamtenbundes, sondern seit 1.11., nee, seit 10.11., so rum, auch Ehrenvorsitzender der DPOLG Bayern. Dazu an der Stelle wirklich nochmal meinen herzlichsten Glückwunsch. Hat mich riesig gefreut und war für mich persönlich so die wichtigste Wahl, glaube ich, die wir beim Landeskongress tatsächlich auch durchgeführt haben.
Ja, vielen Dank. Es hat mich auch gefreut. Ich war jetzt dann doch über 20 Jahre für die DPOLG in unterschiedlichen Positionen tätig und zuletzt eben auch als Landesvorsitzender. Und es hat mir immer viel Spaß gemacht, auch wenn man natürlich sagen kann, 20 Jahre nur Freude ist auch nicht gegeben, hat sich über das eine oder andere schon auch ärgern müssen. Aber es war mir immer eine Ehre, für die DPOLG aktiv zu sein.
Aber ich kann dir aus meiner Warte heraus sagen, das, glaube ich, hat der DPOLG gut getan. Du hast vieles verändert, vieles auch zum Positiven bewegt. Und von daher war es für mich eigentlich die einzig logische Konsequenz, diese Wahl an dem Tag dann auch so durchzuführen. Und ja, wie gesagt, freue mich. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Ja, vielen Dank. Ja.
Jetzt, bevor wir zu dem Thema kommen, zum eigentlichen Thema Alimentation, würde ich den Zuhörern gerne die Möglichkeit geben, dass sie dich ein bisschen besser vielleicht auch persönlich kennenlernen können. Wir würden das ungern so langweilig mit einem Lebenslauf machen, sondern haben uns vorgenommen, das jetzt regelmäßig dann auch in den folgenden Sendungen mit unseren Gästen so zu tun, mit 5 Entweder-Oder-Fragen. Wenn du magst, gerne ein bisschen ausführlicher oder auch kurz und knapp, je nachdem, wonach dir ist, okay, auf die Fragen beantworten. Die erste Frage wäre, zu Hause, Handy weg oder Handy am Mann?
Am Mann sicherlich nicht, aber nicht weit weg.
Okay. Und das zweite Entweder-Oder wäre mit einer hoffentlich ziemlich klaren Antwort, Deutscher Beamtenbund oder Deutscher Gewerkschaftsbund?
Ja, natürlich Beamtenbund, keine Frage. Wir vertreten im Beamtenbund natürlich primär die Interessen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Das sind Beamte ein ganz großer Teil davon, aber gleichwertig eben auch Tarifbeschäftigte. Und im Deutschen Gewerkschaftsbund sind halt doch eher Organisationen vertreten, die jetzt mit dem öffentlichen Dienst mehrheitlich nichts zu tun haben. Und insofern, klar, Beamtenbund.
Okay, wäre auch meine Antwort gewesen. Beim Urlaub eher Berge oder eher Strand?
Am besten lieben die Nachtigalls beides, Länder, wo beides vorhanden ist. Aber dann im Zweifel eher Strand.
Im Zweifel eher Strand, weil du im Zweifel dann eher den Strand wählst oder weil du klein beigibst und deine Frau den Strand bevorzugt?
Nein, dann eher der Frau zuliebe, weil die sich stundenlang in der Sonne ahlen kann. Das ist bei mir eher nicht der Fall.
Sehr gut. Ja, nächste Frage. Rot oder grün?
Rot oder grün? Eigentlich weder noch. Blau ist meine Farbe.
Okay. Aber blau war jetzt gar nicht in der Auswahlmöglichkeit. Warum blau?
Ja, blau, weil natürlich die DPOLG blau ist, die Blauen sind, weil im Beamtenbund die Grundfarbe blau ist und weil tatsächlich viele meiner Klamotten in blau sind. Also von daher Lieblingsfarbe blau.
Okay. Und letzte Frage, dann hast du es auch geschafft. Krawall oder Kompromiss?
Also mehrheitlich Kompromiss, aber Krawall in Anführungsstrichen muss natürlich auch manchmal sein. Zumindest darf man sich auch nicht davor scheuen. Zum gegebenen Zeitpunkt, wenn man sachlich, fachlich der Meinung ist, dass man die besseren Argumente hat, dann auch mal auf Krawall zu stehen. Ich würde eher sagen resilient und das würde ich mir von Personalvertretungen wie Gewerkschaften erwarten.
Ja, sehr schön. Okay, dann kommen wir zum eigentlichen Thema, weswegen wir heute zusammengekommen sind. Das Thema Neuausrichtung der Alimentation. Jetzt ist es ja so, dass das Bundesverfassungsgericht in mehreren Urteilen die Alimentation zumindest in anderen Bundesländern, bemängelt hat und das jetzt dann Auswirkungen auch auf die bayerische Alimentation hat. Was hat denn das Bundesverfassungsgericht da eigentlich bemängelt?
Also das Bundesverfassungsgericht hat sich in den letzten Jahren immer wieder mit Fragen der Alimentation zu beschäftigen gehabt. Jetzt im Mai 2020 hat sie in zwei Beschlüssen nochmal das ein oder anderen Parameter verdeutlicht, aber auch neue gesetzt. Im Wesentlichen kann man es reduzieren auf zwei Parameter, die maßgeblich für die Besoldung sein müssen, sein sollen. Das ist einmal das sogenannte Mindestabstandsgebot. Und zwar muss die Beamtenbesoldung im niedrigsten Amt mindestens 15% über den Sozialzuwendungen im Hartz IV liegen. Und der zweite Aspekt ist, dass wir bei der Besoldung stärker als bisher die tatsächlichen Lebensverhältnisse, Lebenshaltungskosten mit zu berücksichtigen haben. Und wie sich das auswirkt, nehme ich an, kommen wir noch zur Sprache.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Genau, was heißt es dann im Detail? Also wenn man diese zwei wesentlichen Dinge berücksichtigt, zu was führt das jetzt dann in der neuen Alimentation?
Also wir haben oder bezeichnen ja jetzt das, was da kommen wird, als die Neuausrichtung der Besoldung in Bayern. Neuausrichtung insofern, weil wir jetzt zum einen darauf schauen müssen, halten die Besoldungen diesen 15-prozentigen Abstand ein. Das heißt also, eine vergleichbare Familiensituation wird der mit der Familiensituation einer Beamtenfamilie verglichen. Und vom Einkommen bzw. von den Sozialzuwendungen muss dann das Einkommen der Beamtenfamilie 15% über den Zuwendungen der Hartz-IV-Familie liegen. Und bei der Frage der Lebenshaltungskosten müssen halt Dinge wie Entwicklung der Mietkosten, Kindergartengebühren, die sogenannte Teilhabe an der Freizeit für Kinder mit berücksichtigt werden. Also was kostet der Schullandausflug, was brauche ich an Kosten für die Schule insgesamt. Auch der Platzbedarf für Kinder in einer Wohnung ist vom Bundesverfassungsgericht definiert worden. Also das sind alles Aspekte, die da eine Rolle spielen und die letztendlich auch bei der Beamtenbesoldung in Zukunft Berücksichtigung finden müssen und die dann dazu führt, dass wir halt gerade jetzt Familien mit Kinderreichen oder kinderreiche Familie halt dann auch mit höheren Zulagen begünstigen müssen.
Okay, das heißt jetzt im Umkehrschluss, dass wir einen bestimmten Personenkreis zumindest bisher nicht amtsangemessen besoldet haben und die Kollegen eigentlich weniger als 15%, zumindest im Einstiegsamt, weg waren von der eigentlichen Grundsicherung.
Ja, das ist die Folge. Also das Bundesverfassungsgericht hat im Mai 2020 diese Beschlüsse gefasst. Das bayerische Finanzministerium hat sich die dann auch mal angeschaut und was hat das für Auswirkungen auf die bayerische Besoldung. Wir als Beamtenbund waren von Anfang an da stark mit eingebunden, aber mussten dann halt auch feststellen, dass wir unter den neuen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes in Teilen unserer Besoldung verfassungswidrig waren und darum hat es eben auch diesen neuen Gesetzesentwurf, diese neue Ausrichtung gebraucht.
Okay. Jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es ja so, du hast jetzt vorhin von zwei wichtigen Bestandteilen gesprochen. Im Prinzip ist es ja so, dass das Bundesverfassungsgericht 5 Prüfschritte, sage ich jetzt mal vorsichtig, macht. Und wenn Sie feststellen, dass bei diesen 5 Prüfschritten 3 erfüllt sind, dann ist zumindest die Anweise, der Hinweis da, dass man nochmal genauer hinschauen muss und die Alimentation rechtswidrig sein könnte. Da spielt ja jetzt zum Beispiel auch eine Rolle der Verbraucherpreisindex, wo dann Inflation und Energiekosten und sowas mit reinfließen, der Nominallohnindex. Ist denn das jetzt dann in der Neuausrichtung der Alimentation entsprechend berücksichtigt?
Ja, genau. Also das sind die Teile der Vorgaben aus der Beschlusslage und finden sich im Prinzip wieder in diesem Begriff Berücksichtigung der tatsächlichen Lebensverhältnisse wieder. Wir, habe ja vorhin schon gesagt, wir vergleichen in Zukunft auf der einen Seite die Hartz-IV-Familie, welche Zuwendungen bekommt die oder zukünftig dann halt welches Bürgergeld bekommt die Familie mit der vergleichbaren Beamtenfamilie. Und bei den Sozialzuwendungen des Staates an die Bürgergeldempfänger, Hartz-IV-Empfänger, sind eben solche Aspekte auch mit berücksichtigt in den Sozialleistungen. Also der Hartz-IV-Empfänger bekommt für sich als Person eine gewisse Zuwendung und bekommt darüber hinaus einen Mietkostenzuschuss. Natürlich dann abhängig davon, wie groß die Wohnung ist und was sie kostet. Also solche Faktoren spielen da eine Rolle. und bekommt einen Heizkostenzuschuss. Also es sind auch solche Dinge, die aktuell relevant diskutiert werden mit den Energiepreisen, dann eben auch in den Berücksichtigungen für Hartz IV enthalten. Und das alles das, was die Hartz IV-Person oder die Hartz IV-Familie bekommt, kommt dann am Monatsende zum monatlichen Einkommen in Anführungsstrichen oder monatlichen Zuwendungen. Und das wird aufs Jahr hochgerechnet. Und am Ende des Jahres muss dann quasi die Beamtenfamilie 15% über den Zuwendungen der Hartz-IV-Familie liegen. Erst dann ist unsere Besoldung verfassungsgemäß.
Das heißt jetzt dann in der Folge auch, dass im Prinzip jeder davon profitiert, weil wir die unteren Stufen anheben und dann in der Folge alle weiteren Stufen anheben? Oder gibt es da Bereiche, die ausgenommen sind davon?
Nein, wir haben uns in den langen Diskussionen als Beamtenbund mit dem Finanzministerium, wie gesagt, seit 2 Jahren diskutieren wir jetzt die Auswirkungen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, sehr lange darüber unterhalten, auf welchem Weg, dass wir diese verfassungsgemäße Besoldung wiederherstellen. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir an der Grundbesoldungstabelle nichts anfassen, also keine Veränderungen an der Grundbesoldungstabelle vornehmen. Es wird weiterhin die niedrigste Besoldungsgruppe A3 geben und dann ist es nach oben gestaffelt, wie man das halt aus der Besoldungstabelle kennt. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir mit Zulagen versuchen, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes zu erfüllen und haben uns da eben eine neue Zulage, eine Orts- und Familienzulage einfallen lassen. Und diese oder die Höhe dieser Zulage ist halt stark davon abhängig, in welcher Region ich in Bayern wohne und wie mein Familienzuschnitt ist.
Okay, das heißt, jetzt könnte ich wahrscheinlich dann, ich bin jemand mit 3 Kindern, aber wohne, sag jetzt mal vorsichtig, ganz weit draußen. Das heißt, wahrscheinlich ortsklassenmäßig bin ich wahrscheinlich nicht ganz vorne mit dabei, aber mit 3 Kindern ist jetzt bei mir damit zu rechnen, dass sich das positiv bei mir auswirkt oder ist es schwer zu sagen?
Also wir werden zukünftig Bayern in Ortsklassen einteilen. Und da geht es von der Ortsklasse 1 als günstigste Region und in der Ortsklasse 7 als teuerste Region. Und dann kommt es halt darauf an, welchen Familienstand das man hat. Wenn ich jetzt an dem Beispiel Nürnberg festmachen darf, Nürnberg wird sich in der Ortsklasse 5 wiederfinden. München ist Ortsklasse 7 als teuerste Region. Und dann kommt es halt stark darauf an, in der Höhe meiner Zulage, bin ich ledig, verheiratet, oder habe ich eben verheiratet und Kinder, 1 Kind, 2 Kind, 3 Kinder, mehr Kinder. Und dementsprechend steigen dann eben die Zulagen in der jeweiligen Ortsklasse.
Die Zulagen, die kann ich ja aus dem Gesetzesentwurf jetzt praktisch eigentlich schon rauslesen und dann später aus dem Gesetz. Woher weiß ich denn, in welcher Ortsklasse ich zu Hause bin?
Wir sind in Zukunft stärker von der Bundesebene abhängig in der Besoldung, als wir es bislang waren, weil zum Beispiel die Einstufung der Ortsklassen über den Bund geregelt werden, in dem sogenannten Mietkostengesetz, kann jeder im Internet recherchieren. Da gibt es eine Auflistung über verschiedene Gemeinden in Deutschland und die werden einer jeweiligen Ortsklasse zugeordnet. Und das kann sein, dass sich das bei Überprüfungen dieser Ortsklassen in einem Abstand von 2-3 Jahren, dass sich da was verändert, dass eine Gemeinde, in der es vielleicht innerhalb von 2-3 Jahren teurer geworden ist, Mieten gestiegen sind, Kosten teurer geworden sind, dass die dann in die nächsthöhere Ortsklasse rutschen. Kann aber auch sein, dass eine Region, wo es vielleicht günstiger geworden ist, auch in der Ortsklasse absinkt. Aber regeln wird es zukünftig der Bund und wir haben da als Land Bayern keine Einflussmöglichkeit, welche Kommune dann welcher Ortsklasse zugeordnet wird.
Okay, und da gibt es dann auch eine entsprechende Tabelle, wahrscheinlich in der man es entsprechend nachlesen
kann. Ja, weil so ist das im Internet eingestellt, kann jeder nachlesen.
Okay.
Und da vielleicht nochmal ergänzend, in der Tabelle sind jetzt nicht jede Gemeinde aufgeführt. Wenn man jetzt seine eigene Gemeinde, weil sie relativ klein ist, vielleicht vom Namen her nicht wiederfindet, dann gilt der jeweilige Landkreis, in dem die Gemeinde liegt.
Jetzt haben wir ja letzte Woche schon ein Webinar zu dem Thema gemacht. Auch an der Stelle nochmal vielen Dank, dass du dich dafür zur Verfügung gestellt hast. Da kamen so ein paar Fragen. Ich glaube, das ist ganz passend, wenn wir die jetzt da vielleicht auch noch die eine oder andere Frage mit einbringen. Und zwar war eine der Fragen, was ist denn eigentlich mit den Pensionisten? Hat es denn auf die Pensionisten auch Auswirkungen?
Ja, es hat auch auf die Pensionisten Auswirkungen, aber vermutlich nicht so starke. weil ja Pensionisten in der Regel dann immer über Kinder verfügen und der Fokus dieser Neuausrichtung liegt schon auf Familien mit Kindern. Aber grundsätzlich ja.
Was auch eine Rolle gespielt hat bei dem Webinar, war so die Frage, was hat denn eigentlich die DPG damit zu tun, beziehungsweise was hat die DPG dazu beigetragen? Jetzt wäre das natürlich klassischerweise vielleicht eine Frage sogar an mich oder an den Landesvorstand, aber vielleicht aus deiner Sicht, aus dem vom Dachverband heraus, was haben denn da für die Landesverbände für Einwirkungsmöglichkeiten gehabt und wie haben die sich denn eingebracht?
Ja, also vielleicht mal kurz zu dem ganzen Verfahren, das im Vorfeld stattfindet, bevor ein Gesetz den Landtag erreicht. Da ist es ja so, dass wir als Dachorganisation quasi alle Gesetzesentwürfe bekommen, die eben mit den dienstlichen Umständen der Kolleginnen und Kollegen zu tun haben. Dann ist es so bei uns im Bayerischen Beamtenbund, dass wir über insgesamt 55 Mitgliedsgewerkschaften verfügen. Die DPG ist die zweitgrößte innerhalb dieses Ereignisses. Aber es finden sich dann halt auch Lehrerverbände dabei, die Finanzverwaltung ist mit dabei, das Wasserwirtschaftsamt, die Justiz und so weiter und so weiter. Also insgesamt 55 Einzelmitglieder in unserer Dachorganisation. Und die sind jetzt natürlich alle gleichermaßen, weil jeder natürlich Beamte mit organisiert, von den Auswirkungen dieses Gesetzesentwurfs betroffen. Und darum reichen wir in solchen Fällen diese Entwürfe an unsere Mitgliedsgewerkschaften weiter. Dort schaut man sich dann den Gesetzesentwurf aus der jeweiligen fachlichen Brille an und meldet uns als Dachorganisation zurück, wo man aus der jeweiligen Fachrichtung eben noch Veränderungsbedarf, Ergänzungsbedarf an dem jeweiligen Gesetzesentwurf für notwendig hält. Und so hat sich auch die DPG in diesen Stellungnahmen an uns gewandt und hat halt noch vorgeschlagen, wo an der einen oder anderen Stelle aus Sicht der DPG dann noch Handlungsbedarf wäre. Und wir greifen das auf, was da in den Stellungnahmen an uns herangetragen wird und gehen dann in den Diskussionen mit dem Finanzministerium oder in der Stellungnahme, die wir dann gesammelt als Dachorganisationen für unsere ganzen Mitgliedsgewerkschaften gegenüber der Staatsregierung abgeben. Dann fließen eben auch solche Anmerkungen in diese Stellungnahme. Und wir haben im Rahmen von Gesprächen, die wir auf der Arbeitsebene des Finanzministeriums führen, dann eben auch die Hinweise, wo wir sagen können, an der einen oder anderen Stelle gibt es aus polizeilicher Sicht, aus der Sicht der Finanzverwaltung, aus der Sicht von Forsten zum Beispiel, da noch einen Ergänzungsbedarf. Und dann kann man darüber reden, inwieweit man den umsetzen kann.
Okay, also schon relativ viele Meinungen berücksichtigt in dem ganzen Prozedere. Ein
breit angelegter Prozess, wo die Dachorganisationen eben die Möglichkeit haben, sich mit ihren Mitgliedsverbänden einzubringen. Und so haben sich eben auch die DPG-Leute mit eingebracht. Jetzt ist es natürlich im Verhältnis zur DPG ein bisschen leichter, weil wir eine gemeinsame Vorgeschichte haben und die Wege sind da natürlich auch ein bisschen kürzer als vielleicht bei der ein oder anderen Gewerkschaft. Aber klar, DPG bringt sich da gleichermaßen mit ihren Vorschlägen in den Entwurf mit ein.
Okay. Was jetzt die Leute auch noch umgetrieben hat tatsächlich, kann man glaube ich auch so nennen, ist, ob es denn passieren kann, dass man jetzt mit der Neuumstellung der Alimentation am Ende weniger Geld im Geldbeutel hat, als man das bisher hat mit dem alten System.
Also es war eines der Anliegen, das die Gewerkschaften an uns herangetragen haben, dass man eben nach der Umstellung nicht weniger verdient als vor der Umstellung. Man muss sich ja vor Augen halten, dass wir das alles machen, auch aus der Sicht des Bundesverfassungsgerichtes, um eben den hohen Lebenshaltungskosten, die mittlerweile in den Ballungsräumen vorhanden sind, auch mit entsprechenden Zahlungen gerecht zu werden. Und da wäre es natürlich widersinnig, wenn einer nach Inkrafttreten einer Neuregelung weniger verdienen würde als vorher. Insofern ist eine sogenannte Besitzstandswahrung mit dem Finanzministerium vereinbart worden, sodass man eigentlich sagen kann, keiner wird am Ende des Tages weniger bekommen, aber man kann sicherlich auch sagen, dass nicht alle gleichermaßen von der Neuregelung profitieren, weil, wie gesagt, der Fokus schon eher auf Familien mit Kindern liegt und ledige oder Kolleginnen und Kollegen, die nur paarweise zusammenleben ohne Kinder, da wird es wahrscheinlich eher gleich bleiben von den Zahlungen, aber auf keinen Fall weniger.
Aber das ist ja schon mal ein großes Plus, ne? wenn man für sich sicher sagen kann, okay, am Ende des Tages, wenn die Umstellung kommt, werde ich zumindest noch das Gleiche am Monatsende auf dem Konto haben, wie es jetzt davor der Fall ist und im Idealfall vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
Ja, aber das war eben auch ein großes Anliegen der DPG, Gerade jetzt im Ballungsraum München, wo wir ja bislang die Ballungsraumzulage gezahlt haben, dass eben die Typologie gesagt hat, es kann nicht sein, dass durch die Neuregelung die Kollegen dann weniger bekommen würden, wenn die Ballungsraumzulage wegfällt. Und mit dem Hinweis und dem eindringlichen Appell der Typologie, dass diese Ballungsraumzulage, also der Betrag der Ballungsraumzulage in irgendeiner Form erhalten bleiben muss, war es uns jetzt auch möglich, mit dem Finanzministerium uns darauf zu verständigen, dass zumindest der Betrag in der Regionalklasse, in der Ortsklasse 7, also in München, dann auch für ledige und Paare, die da in München wohnen, dann auch erhalten bleiben konnte.
Okay. Jetzt hat der Gesetzesentwurf ja schon mal den Weg in die Verbände gefunden, dann gab es jetzt nochmal einen zweiten neuen Gesetzesentwurf. Wann würdest du denn sagen, wann glaubst du denn, ist denn damit zu rechnen, dass der Gesetzesentwurf tatsächlich auch so umgesetzt wird und da die Umsetzung auch beim Landesamt für Finanzen praktisch vollzogen wird?
Also vom Verfahren her vielleicht, wir haben, wie du schon gesagt hast, hatten die Möglichkeit, jetzt da wiederholt Stellungnahmen abzugeben zu den jeweiligen unterschiedlichen Versionen des Gesetzesentwurfs. Es freut uns jetzt auch, dass mit der letzten Stellungnahme uns jetzt nochmal gelungen ist, ein paar Punkte mit einzubringen in den Gesetzesentwurf, das vom Finanzministerium und jetzt in der Folge von der Staatsregierung auch aufgenommen worden ist und sich jetzt im neuen Gesetzesentwurf befinden. Der aktuelle Gesetzesentwurf war jetzt am 29.11. im Kabinett. Dort hat er quasi die Zustimmung bekommen und wird jetzt in den nächsten Tagen dem Landtag zugeleitet werden. Dann beginnt das eigentliche Gesetzgebungsverfahren im Landtag mit Lesungen im Plenum und mit Bearbeitung in den jeweiligen Ausschüssen. Von der Zeitschiene her rechnet man damit, dass man nächstes Jahr im März, vielleicht April, den Gesetzesentwurf zusammen mit dem Haushalt für das Jahr 2023 im Landtag verabschieden kann. Und dann ist vorgesehen die Regelungslage, dass alles dann rückwirkend zum 1.1.23 quasi in Kraft tritt, das Gesetz, und von da aus dann die Zahlungen erfolgen können. Und dann werden im Laufe des Jahres 2023 eben noch Nachberechnungen erfolgen müssen durchs Finanzministerium, weil wir ja seit 2020 die Beschlusslage haben. Und wir ja mit dem Finanzministerium als Bayerischer Beamtenbund auch ausgemacht haben, dass die Kolleginnen und Kollegen natürlich nicht finanziell benachteiligt werden dürfen, dadurch, dass wir jetzt so lange gebraucht haben, um eine aus unserer Sicht vernünftige und vertretbare Regelung auf die Beine zu stellen. Also besteht ein Schutz für die Kolleginnen und Kollegen, auch für die Jahre 2021 und 2022. Und nach jeweiligem Familienstand und Kinderanzahl in den letzten 3 Jahren werden dann noch Nachzahlungen dann in 23 voraussichtlich bis zur Jahresmitte dann erfolgen.
Okay, das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, müssen die Kolleginnen und Kollegen aber nicht aktiv tätig werden, sondern das passiert von selber und man kann im Prinzip einfach darauf warten, bis es umgestellt ist.
Ja, genau. Also natürlich werden wir jetzt den Prozess im Landtag noch intensiv begleiten und uns als Bayerischer Beamtenbund auch in die Diskussionen mit den Fraktionen dann begeben und das auch nochmal versuchen, alles zu erklären, warum und weshalb haben wir jetzt da die eine oder andere Regelung noch mit drin. Und wenn es dann in Kraft tritt, dann wird quasi alles automatisiert vom Finanzministerium aus gezahlt werden. Das heißt, wir werden rückwirkend dann zum 1.1.23 die neuen Zulagen zahlen. Und das Finanzministerium wird dann auch von sich aus die Nachzahlungen berechnen und werden die auch auszahlen. Ich habe nur den Appell an die Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich dann eben auch die Nachzahlungen genau anschauen, ob alle Daten, die dann da vom Finanzministerium Berücksichtigung gefunden haben, da auch enthalten sind oder ob vielleicht irgendein Umstand, dass man noch ein Kind zu bekommen hat, dass man in dem Zeitraum 2021, 2022 vielleicht geheiratet hat oder irgendwelche Dinge, jede Familienstandsänderung da auch berücksichtigt ist, weil die natürlich sich dann auch auf die Berechnung der Nachzahlung auswirkt.
Ja, das hört sich für mich schon spannend an und nach ganz schön viel Aufwand, weil wenn ich jetzt einfach das bei mir wieder nehme, überlege mir in dem Zeitraum auch umgezogen, dann ändert sich die Ortsklasse, dann ist natürlich auch die Frage, in welcher Ortsklasse war denn der Wohnort damals? Also das ist schon, glaube ich, eine Mammutaufgabe, das jetzt dann diese Nachzahlungen tatsächlich zu berechnen.
Ja klar, die Neuregelung wird insgesamt nicht einfacher werden, was die Besoldung angeht, aber gerade alles die Parameter, die das Bundesverfassungsgericht vorgegeben hat für diese verfassungsgemäße Besoldung, sind schon nicht ganz einfach. Und darum haben wir jetzt auch 2 Jahre lang gebraucht, bis wir einmal festgestellt haben, was hat das eigentlich für Auswirkungen, wie verträgt sich das mit unserer bisherigen Regelungslage und wo besteht quasi ein Anpassungsbedarf an die Rechtsprechung. Und es ist nicht ganz trivial, das Ganze.
Ja, schön. Also vielen Dank erstmal für den Rundumblick. Ich würde jetzt sagen, zusammenfassend, im Prinzip muss keiner aktiv tätig werden. Wenn er wissen will, was er denn jetzt dann in Zukunft am Gehaltszettel stehen hat, dann kann er im Gesetzesentwurf bzw. in der Tabelle für die Ortsklassen nachgucken und schauen, wo er dann steht. Gibt es noch was, was dir noch wichtig wäre zu dem Thema?
Also ja, ein Aspekt ist mir noch wichtig, gerade weil du jetzt nochmal die Tabellen angesprochen hast. Die Tabellen, die dann auch öffentlich werden, beinhalten verschiedene Beträge, so wie sie eben Stand zum Zeitpunkt oder zum aktuellen Zeitpunkt sind. Wir erleben ja tagtäglich die Diskussionen in den Medien über das Bürgergeld und über die Neufestsetzungen der Rahmenbedingungen fürs Bürgergeld. Und da wird sich was verändern. Ja? Inhaltlich ist ja die Diskussion beim Bürgergeld, dass auch Sozialsätze nach oben geschraubt werden und Bürgergeldempfänger, Empfängerinnen zukünftig auch mehr an oder höhere Zulagen bekommen sollen, höhere Zuwendungen bekommen sollen. Und jede Veränderung in der Höhe, inhaltliche Veränderung in der Höhe des Bürgergeldes wird sich zukünftig auch auf die Besoldung auswirken. An dem Beispiel, wenn ein Bürgergeldempfänger im Monat dann künftig vielleicht 50 Euro mehr bekommt, dann ist es im Jahr 600 und dann müssen ja diese 15% wieder gewährleistet sein. Also wie gesagt, wenn sich die Zuwendungen in der Höhe im Bürgergeldbereich ändern, nach oben gehen, dann hat es zukünftig auch Auswirkungen auf die Besoldung der Beamtinnen und Beamten und bei uns in Bayern insbesondere eben auf die Höhe dieses Orts- und Familienzuschlages, sodass wir sicherlich als, sagen wir, leichte Orientierung die aktuellen Beträge, die in den Tabellen genannt sind, auch mal hernehmen kann. Aber bis der Gesetzesentwurf dann tatsächlich im Landtag verabschiedet wird, werden die neuen Sätze im Bürgergeld bekannt sein und die Auswirkungen aus den Bundesregelungen bekannt sein. Und dann kann es eben sein, dass sich die Beträge nochmal verändern, aber sie werden sich hauptsächlich nach oben verändern. Aber wie gesagt, der Betrag, der jetzt öffentlich wird, ist noch nicht endgültig. Da kann sich im Gesetzgebungsverfahren noch was ändern.
Aber das ist ja schon auch nochmal ein spannender Aspekt, wenn man jetzt dann davon ausgeht, dass immer künftig, wenn das Bürgergeld sich verändern sollte, dann ja eigentlich automatisch sich zumindest die Basis, auf der man die Besoldung berechnet, ja dann ändert und sich wahrscheinlich dann auch die Besoldung in Teilen ändern müsste oder muss. Und das aber ja wiederum unabhängig von den Tarifverhandlungen ist, wo wir dann trotzdem auch nochmal für die Besoldungsgruppen, die sonst vielleicht nicht profitieren, dann nochmal was erreichen wollen.
Also das wird, darum hast du ja vorhin zu Recht gesagt, das ist kein einfacher Prozess, wird es auch in Zukunft nicht sein. Genau richtig, wie du sagst. Wir haben auf der einen Seite die Situation, dass natürlich sich bei jedem Abschluss des TVL-Vertrages für die Tarifbeschäftigten der Länder die Frage der Übertragung auf die Beamten stellt. Und überall da, wo wir quasi die Tariferhöhungen dann auch in der Besoldung übertragen, verändern sich sowohl das Grundgehalt als auch Zuschläge. Und parallel dazu müssen wir jetzt auch immer wieder im Blick haben, was verändert sich im Bereich des Bürgergeldes. Werden da Zulagen erhöht, werden da die Heizungskostenpauschale, Mietzulagen oder solche Dinge erhöht oder eben die persönliche Zuwendung für den Bürgergeldempfänger. Und wenn sich das nach oben verändert, dann hat es auch Auswirkungen dann zumindest bei uns in Bayern auf diesen Orts- und Familienzuschlag. Und darum müssen wir sicherlich auch nochmal mit dem Finanzministerium als Bayerischer Beamtenbund reden, wie da zukünftig das Prozedere gestaltet werden kann, weil das natürlich auch von der Zeitschiene zu unterschiedlichen Zeitpunkten passieren kann. Wenn wir jetzt anschauen, nächstes Jahr, Ende 2023, wird es ja Tarifverhandlungen für den TVL geben. Das Ergebnis ist dann relevant in der Übertragung auf die Beamtinnen und Beamten. Und wenn vielleicht, was weiß ich, Ende 2024 Bürgergeldsätze angehoben werden sollten, dann müssen wir das eben auch nochmal berücksichtigen. Also wir müssen irgendwie mal ein Prozedere finden, wie wir das quasi eintakten in der Zeitschiene. Was aber auch klar ist, oder was quasi die andere Seite der Medaille ist, wir werden in Zukunft viel häufiger jeweils unsere Besoldung anschauen müssen. Ist sie noch zeitgemäß? Entspricht sie noch den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes? Haben uns möglicherweise die aktuellen Preissteigerungen da schon überholt und wir müssen nachziehen in der Besoldung, weil wie gesagt festgelegt ist, dass wir immer 15% mehr Besoldung bekommen, als der Bürgergeldempfänger dann an Zuwendungen bekommt. Und das kann sich verändern in Zukunft. Und von daher müssen wir uns in kürzeren Abständen, ich würde mal davon ausgehen, maximal in Abständen von 2 Jahren, immer wieder mal anschauen, ist die Preisentwicklung noch der Besoldung entsprechend oder müssen wir da nachziehen?
Ja, eine sehr, sehr umfangreiche Thematik. Also an der Stelle nochmal vielen Dank für den Rundumschlag, so nenne ich es jetzt mal, zu der Thematik. Ich glaube, erschöpfend ist es schwierig, das zu besprechen und zu diskutieren. Ich hoffe, die wichtigsten Fragen konnten wir jetzt mal klären. Vielen Dank an dich. Vielen Dank auch an die Zuhörer des Podcasts. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet und folgt uns gerne auf Instagram. Wenn es was zu bemängeln gibt oder ein Feedback, dann gerne an podcast@depolg-mittelfranken.de und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder zu hören. Macht's gut.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Das war der Blaue Talk. Eine Produktion der DPolG Mittelfranken.